George Whitfield, der berühmte Evangelist und Prediger, er predigte einst in Exeter. Es war dort ein Mann anwesend, der seine Taschen gefüllt hatte mit Steinen. Und zwar nur, um sie auf den Prediger zu werfen. Ist er extra dort auf den Platz gegangen mit seinem Mantel voller Steine, um der Predigt zuzuhören, und er hörte das Gebet noch geduldig ab. Doch kaum hatte Whitfield den Bibeltext genannt, von dem er predigen will, da zog der Mann einen Stein aus seiner Tasche und hielt ihn in seiner Hand, nur um auf eine günstige Gelegenheit zu warten, um ihn nach Whitfield zu werfen. Doch Gott sandte ein Wort ins Herz dieses Mannes. Und er ließ den Stein fallen. Und nach der Predigt ging dieser Mann zu Whitfield und sagte zu ihm: Lieber Herr, ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen den Kopf zu zerbrechen. Aber der Geist Gottes hat mir durch Ihren Dienst ein gebrochenes Herz geschenkt. Dieser Mann, er erwies sich als ein wirklich Bekehrter von diesem Moment an und lebte aufrichtig für Christus. Wie kann das sein? Wie kann jemand so verändert werden? Jemand, der überhaupt kein Interesse gegenüber dem Evangelium hat, der es für Unsinn hält, ja mehr noch, der sogar dieses Christentum und das Evangelium so bösartig entgegengestellt ist, dass er dagegen wütet und plant, den Verkündiger dieses Evangeliums zu verletzen. Wie kann es sein, dass sich diese Haltung des Mannes so schnell geändert hat? War es vielleicht die besondere Rhetorik des Predigers? Über Whitfield wird gesagt, er konnte besonders hervorragend manche Worte betonen. War es die angenehme Atmosphäre? Ah, merkte er, wie viele liebe Leute um ihn waren und was für eine romantische Atmosphäre es bringt, wo sie alle so aufmerksam zuhören? Oder waren es vielleicht doch die scharfen und unleugbaren und vernünftigen, überzeugenden Argumente in der Predigt, die ihn als einen vernünftigen Menschen gar nicht anders hinließen, als von diesem Glauben überzeugt zu werden? Wieso glauben überhaupt einige Menschen und andere bleiben ihr Leben lang im Unglauben, selbst wenn sie das Evangelium kennen, selbst wenn sie vielleicht schon viele Predigten gehört haben? Wie kommt es, dass manche Menschen sich bei einer derselben Predigt bekehren und andere nur noch mehr verhärten und wütend werden? Der Apostel Paulus, er beschreibt diesen Unterschied. Diesen Unterschied, der die Ursache dafür ist, ob jemand zum Glauben kommt oder nicht. Er erwähnt diese besondere Unterscheidung zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Und wisst ihr, wie Paulus diese Unterscheidung nennt? Er nennt sie die Berufung. Die Berufung. Klappt mal mit mir auf, 1. Korinther, Kapitel 1, ab Vers 21. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 21 bis 24. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Jetzt hört einmal, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der Unterschied ist eine bestimmte Berufung, die dazu führt, dass einige in Christus die Kraft und die Weisheit Gottes erkennen, während andere zwar die Predigt hören, aber es als Unfug abtun, als Torheit, als Anstoß. Was geht also vor bei dieser Berufung? Was meint Paulus hier mit dieser Berufung? Und darauf geht auch unser kleiner Katechismus ein und lehrt in der 32. Frage wie folgt. Was ist die wirksame Berufung? Die Antwort lautet, die wirksame Berufung ist das mächtige und gnädige Wirken Gottes, des Vaters, womit er durch sein Wort und seinen Geist seine Erwählten zu Jesus Christus einlädt und zieht, indem er sie von ihrer Sünde und ihrem Elend überführt, ihren Verstand durch die Erkenntnis Christi erleuchtet und ihren Willen erneuert, so dass sie dadurch willig und fähig werden, Jesus Christus zu ergreifen, der jedem im Evangelium frei dargeboten wird. Wir wollen es in zwei Punkten betrachten. Erstens die Art der Berufung. Paulus schreibt hier, und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nun, Berufung bedeutet, dass Menschen zu etwas gerufen werden. Der Ruf des Evangeliums ist ein Ruf heraus aus der Sünde, heraus aus dem bösen und elenden Zustand des Menschen. Es ist ein Ruf heraus aus der Finsternis, heraus aus der Feindschaft mit Gott. Und es ist ein Ruf hin zu Jesus Christus, dem Retter. Ein Ruf hin zu der Gnade Gottes, hin zu der freien Vergebung für unsere Schuld, hin zur Heiligkeit, hin zum Licht. Ein Ruf hin zur Gemeinschaft mit Gott durch die gnädige Vermittlung von Jesus Christus. Wenn wir also von Berufung lesen, dann ist der Ruf des Evangeliums gemeint. Der Ruf zu Gott und heraus aus der Sünde, heraus aus dem Elend. Nun unterscheiden wir aber zwischen zwei Formen der Berufung. Die eine ist eine äußere Berufung. Menschen hören den Ruf des Evangeliums mit ihren Ohren. So wie ihr alle jetzt gerade meine Stimme hören könnt. Die Predigt einfach akustisch wahrnehmen könnt. Ein äußerer Ruf, eine äußere Berufung zum Glauben an das Evangelium. Glaubt an den Herrn Jesus Christus und ihr werdet gerettet werden. Ein Ruf, der euch gilt. Ein Ruf, den ihr hört könnt. Aber Jesus erklärt nach dem Gleichnis von der Hochzeitseinladung in Matthäus 22, wo ganz viele eingeladen werden, die aber wovon viele abgesagt haben. Ja, wir haben was anderes zu tun, gibt was Wichtigeres. Sie sagen ab. Und wisst ihr, wie Jesus das kommentiert? Er sagt, denn viele sind berufen, wenige aber sind auserwählt. Obwohl die Menschen eingeladen wurden, hielten sie andere Dinge für wichtiger. Doch Jesus macht den Unterschied zwischen den Berufenen und den Auserwählten. Wer sind die Berufenen hier? Alle, die eingeladen wurden. Wer sind die Auserwählten? Die auch gekommen sind. Die zu dieser Hochzeitsfeier gekommen sind. Viele von den Berufenen folgen nicht der Einladung des Evangeliums. Aber wer folgt? Die Auserwählten. Darum sagt Jesus, um dieses Gleichnis, was er gibt, um zu erklären, was dieses Gleichnis bedeuten soll. Er erklärt, warum sind viele, die eingeladen wurden, aber nicht kommen? Und warum sind dann andere, die noch kurzfristig eingeladen wurden scheinbar, und sie kommen? Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Doch wie kommen die Auserwählten zu Christus? Nun auch durch eine Berufung. Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 9 über Gott, der hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Der Ruf, der tatsächlich die Menschen zu Christus bringt, ist ein heiliger Ruf. Aber er hat nichts mit unseren Werken zu tun. Nichts damit, dass wir intelligenter sind oder dass wir stärker sind. Sondern es hat etwas zu tun mit dem Vorsatz und der Gnade Gottes vor ewigen Zeiten. Dieser Ruf ist auch eine Berufung, aber es ist die Berufung der Auserwählten. Ein heiliger Ruf, eine Berufung, die eine andere Wirkung in sich trägt als der äußere Ruf allein. Und in unserem Bibeltext macht Paulus ja genau diesen Unterschied. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen. Das heißt, aus den gleichen Völkern wie die, die das Evangelium für eine Torheit und für ein Ärgernis halten. Aus diesen gleichen Völkern gibt es welche, von denen schreibt Paulus, den Berufenen selbst aber. Juden wie Griechen ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Diejenigen, die das Evangelium als Dummheit verlästern oder für die das Evangelium ein Anstoß ist, den sie überhaupt nicht akzeptieren können, ein Gott, der Mensch wird, ein Gott, der stirbt am Kreuz, ein Gott, der leidet, oh, was für eine Torheit, oh, was für ein Ärgernis. Nun, die, die so sprechen, sie haben auch den Ruf gehört. Sonst würden sie ja es nicht als Torheit und Ärgernis abtun. Sie schimpfen dagegen, sie ärgern sich dagegen. Warum? Weil sie es gehört haben. Sie wurden berufen. Aber sie sagen, oh nein, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Dieser Christus, das ist nichts für uns. Sie wurden auch berufen. Aber sie wurden nur äußerlich berufen. Und in ihren Herzen hat sich nichts verändert. Wenn Paulus aber von den Berufenen selbst aber spricht, dann meint er die gleichen, die Jesus als die Auserwählten beschreibt. In Matthäus 22. Beide Gruppen werden berufen. Beide sind Berufene. Aber nur eine Gruppe folgt dem Ruf. Und daher prägte Augustinus den Begriff wirksame Berufung, um diese Unterscheidung darzustellen zwischen der allgemeinen Berufung und der wirksamen Berufung. In seinem Schreiben an Simplicianus, das war ein väterlicher Lehrer, dem er seine Abhandlung hier gewidmet hat, da erklärt er, es ist also wahr, dass viele berufen sind, aber wenige auserwählt. Auserwählt sind die, die wirksam berufen sind. Diejenigen, die nicht wirksam berufen sind und ihrer Berufung nicht gehorchen, sind nicht auserwählt. Denn obwohl sie berufen wurden, sind sie nicht gefolgt. Wir unterscheiden also zwischen einer allgemeinen und einer wirksamen Berufung oder einer äußerlichen und einer inneren Berufung. Und wichtig sind dabei noch die Mittel. Im Katechismus heißt es hier, die wirksame Berufung ist das mächtige und gnädige Wirken Gottes des Vaters, womit er durch sein Wort und seinen Geist seine Erwählten zu Jesus Christus einlädt und zieht. Die Mittel sind Wort und Geist. Für beide Berufungen, für die allgemeine und für die wirksame Berufung, ist das Wort Gottes nötig. Es geht einher mit der Predigt des Evangeliums. Paulus macht es in unserem Bibeltext deutlich. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Ja, es geschieht durch die Predigt. Nicht, wo man denkt, ach ja, irgendwie das mit der Predigt, das funktioniert nicht. Wir brauchen irgendwie andere Mittel. Vielleicht sollten wir lieber mal einen Tanzkurs anbieten oder irgendwie ein was Musikalisches oder was Schauspielerisches, um die Menschen zu überzeugen. Nein, durch die Torheit der Predigt. Eben durch dieses Mittel, was bei so vielen scheinbar keinen Effekt hat. Aber Paulus sagt, nee, bei diesem Mittel bleiben wir. Es gefällt Gott, durch die Predigt zu retten. Durch die Predigt von Christus und ihn als gekreuzigt. Ja, die Torheit der Predigt dient dazu, dass die Glaubenden gerettet werden. Sie dient dazu, dass die Auserwählten wirksam berufen werden und zu Christus kommen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Es gefällt Gott, dieses Mittel zu gebrauchen. Er ist nicht darauf angewiesen, aber er hat dieses Mittel bestimmt. Der Glaube in Verbindung mit der Predigt gewirkt werden soll. Verworfene, genauso wie die Auserwählten, sie hören also die gleiche Predigt. Die Predigt von dem gekreuzigten Christus. Und die einen folgen dem Ruf und die anderen ärgern sich daran. Den einen ist es ein Geruch des Todes zum Tode. Den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Und woran liegt das? Es liegt nicht daran, wie gut, wie überzeugend die Predigt war, sondern ob mit dem Wort auch der Heilige Geist gewirkt hat. Durch Gottes Wort und seinen Geist lädt er die Erwählten ein und zieht sie zu Christus. Der Heilige Geist muss wirken. Und hier ist nicht gemeint, dass der Geist an dem Prediger wirken muss. Das ist natürlich auch wichtig. Als Prediger brauchen wir die Kraft und die Erkenntnis durch den Heiligen Geist, um das Wort Gottes in Vollmacht und auch richtig auszulegen und zu predigen. Keine Frage. Aber worum es bei der wirksamen Berufung geht, ist, dass der Heilige Geist im Herzen der Zuhörer den Ruf des Evangeliums wirksam und kräftig ausführen muss. Es reicht nicht allein, dass das Evangelium zu unseren Ohren dringt. Unser Herz muss verändert werden. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch ist tot in Übertretungen und Sünden. Der Heilige Geist muss inwendig die Menschen auferwecken und zu Christus ziehen, damit sie diesem Ruf folgen. Niemand kann zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Ist das, was Jesus selbst lehrt. Und zwar zieht Gott durch den Heiligen Geist, der in dem Menschen wirkt, mit einem wirksamen Ruf zum Herrn. Zweitens, die Wirksamkeit der Berufung. Was geschieht denn, wenn der Heilige Geist im Menschen wirksam das Wort der Predigt gebraucht und den Menschen inwendig beruft? Nun, der Geist wirkt vorrangig in zwei Bereichen im Menschen. Dem Verständnis und dem Willen des Menschen. Von Natur aus ist der Mensch verfinstert im Verstand, lehrt uns die Bibel. Das heißt, er ist völlig unwissend, was das Leben mit Gott betrifft. Er sieht nicht recht den geistigen Zustand, wie die Situation tatsächlich ist. So wie ein Mensch, der zwar Augen hat, aber in völliger Finsternis steht. Er sieht nichts. Und so ist der Verstand des Menschen verfinstert in Bezug auf alles Geistliche, in Bezug auf das Leben mit Gott. Es ist nicht ein Mangel an Intelligenz, sondern der Grund ist ein verstocktes Herz, ein von Sünden gebundenes Herz. Der Mensch unterdrückt die Wahrheit durch Lüge und Ungerechtigkeit. Paulus sagt sogar, der natürliche Mensch, er nimmt gar nicht an, was vom Geist Gottes kommt. Und er kann es auch gar nicht. Wenn der Geist nicht zuerst den Verstand erleuchtet, können wir nichts geistig beurteilen, können wir nicht geistig erkennen. Wir brauchen eine Erleuchtung unseres Verstandes, damit wir ein geistliches Verständnis haben dafür, wer wir sind, wie wir vor Gott stehen. Paulus schreibt, die Griechen, das heißt die Heiden, die Nichtjuden, sie suchen Weisheit. Aber die Botschaft vom Kreuz ist ihnen eine Torheit, eine absolute Dummheit. Es scheint absurd nach ihrem finsteren Verständnis. Es macht ihnen überhaupt keinen Sinn. Sie erkennen da überhaupt nichts Kostbares, überhaupt nichts Bedenkenswertes. Und darum lässt der Heilige Geist zunächst Licht scheinen, um die Menschen zu überzeugen. Wovon? Von ihrer Sünde und von ihrem Elend. Das Evangelium macht für den natürlichen Menschen überhaupt keinen Sinn. Da ist überhaupt keine gute Botschaft daran, wenn er nicht erkennt, dass er ein Sünder ist und in einem elenden Zustand. Im Katechismus heißt es, er lädt ein und zieht zu Jesus Christus, indem er sie von ihrer Sünde und ihrem Elend überführt. Niemand kommt zu Christus, wenn er nicht seine eigene Sünde erkennt. Wir hatten es heute Morgen schon. Ohne Buße kein Segen. Wir müssen unsere Sünde erkennen und unser Elend. Hier muss die Erkenntnis beginnen. Oh, ich bin ein Sünder. Ich bin gar nicht so gut und gerecht, wie ich dachte. Ich habe den Himmel überhaupt nicht verdient. Der Heilige Geist überführt unsere Herzen davon, dass wir das gerechte Gesetz Gottes übertreten haben. Vielfach übertreten haben. Nicht nur allgemein, ja, wir sind ja alle Sünder. Natürlich, aber wenn du so sagst, ja, okay, dann bin ich auch ein Sünder. Nein, sondern ganz speziell und persönlich, dass der Heilige Geist uns überführt. Nathanael, was hast du getan? Du bist ein Sünder. Du bist ein Lügner. Du bist ein Betrüger. Du bist stolz. Du bist voller Neid und voller Habgier. Der Heilige Geist wirkt eine Überführung von Sünde in unserem Herzen, wo wir merken, Gott, du hast recht. Ich bin ein Sünder. Der Geist lässt uns sehen, auch wie widerlich unsere Sünde gegen Gott gerichtet ist. Wie all unsere eigene Gerechtigkeit so dreckig und beschmutzt ist wie ein völlig beflecktes Gewand. Und nicht nur das. Der Geist zeigt uns auch auf, was unsere Sünde eigentlich verdient. Nicht nur, okay, nach diesem Maßstab bin ich tatsächlich ein Sünder, sondern der Heilige Geist zeigt uns auf, weißt du eigentlich, was deine Sünde verdient? Die Todesstrafe. Die Höllenqual. Du hast nicht verdient, vor Gott zu treten. Du hast keinen Segen von Gott verdient. Deine Sünde, sie schreit zum Himmel und du verdienst den Tod. Nicht nur irgendwie eine ernste Rüge, nicht nur eine Ermahnung, eine väterliche Ermahnung, nicht ein bisschen Hausarrest, sondern den Zorn Gottes und den ewigen Tod. Der Heilige Geist muss uns überführen von dem, was Sünde eigentlich wirklich ist, damit wir verstehen, wer wir sind vor Gott. Wir werden erleuchtet, unseren fatalen und gefährlichen Stand zu sehen, dass wir in Adam unter dem Fluch und unter dem Gericht stehen und aus unserer eigenen Kraft nicht gerettet werden können. Wie viele Leute reden von dem lieben Gott? Sie reden von dem Himmel, den sie erwarten. Und sie haben überhaupt keine Erkenntnis von ihrer Sünde. Sie haben überhaupt keine Erkenntnis davon, was Sünde verdient. Sie haben überhaupt kein Verständnis, warum Christus Mensch werden musste und am Kreuz von Golgatha sterben musste und in welchem Zusammenhang das zu ihrer persönlichen Sünde steht. Aber sie sprechen von dem lieben Gott und sie sprechen von dem Himmel. Aber hat der Heilige Geist dich von Sünde überführt, von deinem elenden Zustand, in dem du von Natur aus stehst? Wenn uns der Heilige Geist von unserer Sünde und von unserem Elend überführt, dann schenkt er uns auch die Erkenntnis von Jesus Christus. Wenn wir nur unsere Sünde und nur unser Elend sehen würden, wenn das alles wäre, was der Heilige Geist in uns wirken würde, dann wären die Christen die depressivsten und verzweifelsten von allen. Dann hätten wir keine Hoffnung mehr zum Leben. Wenn nur das der Anstoß wäre, erkenne deine Sünde, wir würden alle sagen, Felsen, werft euch auf uns. Aber nein, der Heilige Geist, er zeigt uns nicht nur unseren elenden Zustand, er zeigt uns Christus als den Retter. Er ist der einzige Erlöser. Er ist ein stellvertretendes Sündopfer. Unser Prophet, unser Priester, unser König. Er, der den Fluch unseres elenden Standes auf sich genommen hat. Er, der die Strafe für jede einzelne von unseren Sünden getragen hat. Wir werden überzeugt, sowohl von der Fähigkeit Christi, er ist kräftig, er ist mächtig zu retten, als auch davon, dass er bereit ist, sogar einen so großen Sünder wie mich zu retten. Aus Gnade allein, obwohl wir es nicht verdienen. Der Heilige Geist muss diese Erkenntnis von Christus in uns wirken. Hier ist ein Retter, der mächtig ist und der willig ist zu retten. Und auf einmal erkennt ein Mensch, wie der Mann am Kreuz Gott der Mensch geworden ist, um zu sterben, die vollkommene Weisheit Gottes ist. Da, wo du erkennst, dass du ein Sünder bist, im Elend und dass Christus der einzige Retter ist, da erkennt man plötzlich, oh wow, es macht alles Sinn. Ja, mehr noch. Es ist der einzige Weg, wie ein Sünder gerettet werden kann, ohne dass die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes übergangen wird. Was für eine Weisheit Gottes, das Kreuz von Golgatha. Was für eine Weisheit Gottes, dieser Mann am Kreuz. Christus, der Gekreuzigte. Diese Erkenntnis, dieses Verständnis ist nicht etwas, was natürlich einfach nur durch die eigene Logik entsteht, sondern durch die wirksame Berufung des Heiligen Geistes in uns. Und dann wirkt er auch noch an unserem Willen. Das ist nämlich eine Sache, Wahrheit zu erkennen, und eine zweite, ihr auch zu folgen. Das heißt im Katechismus, und ihren Willen erneuert, so dass sie dadurch willig und fähig werden, Jesus Christus zu ergreifen, der jedem im Evangelium frei dargeboten wird. Durch den Propheten Hesekiel kündigt Gott schon an, dass er das steinerne Herz herausnehmen wird im neuen Bund und ein fleischernes, also ein empfindsames Herz hineingibt. Ein Herz, in das das Gebot Gottes gegeben ist. Ein wirksam Berufener erkennt nicht nur die eigene Sünde und die Rettung des Herrn, sondern wird auch bereitwillig, die Sünde zu lassen und zu Christus zu kommen. Christus als den einzigen Retter zu ergreifen, mit seinem ganzen Vertrauen. Und obwohl der Heilige Geist in der wirksamen Berufung niemals umsonst oder unvollständig wirkt, das Werk, das Gott beginnt, das führt er auch zur Vollendung. Gott hat nichts, was er beginnt und es bleibt halbfertig. Ja, manchmal sieht man irgendwelche Bauwerke und denkt, oh, ist das Material ausgegangen? Irgendwie geht es nicht weiter. Bei Gott, er bringt alles zu Ende, was er beginnt. Wen der Heilige Geist in der wirksamen Berufung ruft, der kommt zu Christus. Aber der Einfluss auf den Willen des Menschen ist trotzdem nicht erzwungen oder manipulativ. Das ist für uns schwer zu verstehen. Wie kann es sein, dass alle, in denen der Heilige Geist wirkt, an dem Willen des Menschen, dass sie alle definitiv zu Christus kommen, ohne dass der Willen irgendwie manipuliert wird? Francis Turretin, ein bedeutender reformierter Theologe, er schreibt: Der Geist zwingt nicht den Willen und treibt ihn dann unwillig zur Bekehrung, sondern er gleitet ganz sanft in die Seele, wenn auch auf wunderbare und unaussprechliche Weise, so doch ganz dem Willen angemessen und wirkt durch eine Eingabe übernatürlicher Gewohnheiten, durch die er nach und nach von seiner angeborenen Verderbtheit befreit wird, so dass er vom Unwillen zum Willen und vom Tod zum Leben gelangt. Der so erneuerte und beeinflusste Wille handelt sofort, indem er sich zu Gott bekehrt und glaubt. Ja, der Heilige Geist, er aktiviert den Willen des Menschen zum Guten. Und es ist nicht wie ein Roboter, nicht wie eine Marionette, sondern so, wie wenn der Schleier genommen wird. So, als wenn alle Krankheit und alle Kraftlosigkeit, alle Schwachheit genommen wird. Und man sich erheben kann und sagen kann, oh ja, ich sehe Christus und ich will zu ihm kommen. Ich will ihn ergreifen als meinen einzigen Erlöser. Aber dass wir überhaupt so sprechen können, dass wir überhaupt das Gute wollen können, ist eine Wirkung des Geistes in uns. Die Gnade befreit und überzeugt den Willen des Menschen, Christus wirklich zu wollen, an dem er sich vorher geärgert hat und dessen Botschaft ein Anstoß für den eigenen Stolz war. Der wirksam Berufene erkennt in Christus die Kraft Gottes und im Vergleich zu Christus erachtet er alles andere, was ihm vorher wichtig war, für Dreck. Nun verstehst du, was es heißt, dass Christus Gottes Weisheit und Gottes Kraft ist. Hast du die Kraft Christi erfahren in deinem Leben, weil dein Verstand erneuert wurde und dein Wille geheiligt wurde? Das, was du vorher als Torheit und als Anstoß und Ärgernis gesehen hast, ist plötzlich die höchste Weisheit und die größte Kraft. Hast du diese Veränderung erlebt? Trifft das auf dich zu? Hat der Heilige Geist dir Erkenntnis deiner Sünde und Erkenntnis des Retters Jesus Christus geschenkt? Nun, dann bist du gesegnet. Aber du kannst dir selbst nicht auf die Schulter klopfen. Es ist nicht dein IQ, der dich dahin gebracht hat. Es ist nicht deine hervorragende Disziplin, die dich dahin gebracht hat. Es ist zur Ehre Gottes das Wirken seines Geistes. Nach seinem Vorsatz, nach seinem ewigen Ratschluss. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Willst du von ganzem Herzen Christus folgen? Hast du erlebt diese wirksame Berufung? Wenn du sagst, ich weiß es nicht. Irgendwie ist mein Herz immer noch sehr träge. Und ja, irgendwie fasziniert mich manches in der Bibel, aber so wie ich, Gottes Weisheit sehe ich darin nicht. Nun, was kannst du tun? Musst du abdrehen und sagen, okay, dann trifft es auf mich nicht zu, dann bin ich vielleicht nicht erwählt. Nein. Dann bleibe beim Wort. Denn Gott hat nicht gesagt, zu welchem Zeitpunkt er wirksam beruft. Aber er hat geoffenbart, durch die Torheit der Predigt gefällt es ihm wohl, die Glaubenden zu retten. Wenn du also merkst, da ist Trägheit in meinem Herzen, da ist so eine Stumpfheit, es melden sich so viel Zweifel und da ist so eine Unwilligkeit in mir selbst, bleib beim Wort. Hör auf die Predigt. Lies das Wort Gottes und bete zum Herrn, dass er seinen Geist gebraucht, um das gepredigte Wort in dein Herz einzupflanzen und wirksam zu gebrauchen, um Glauben zu formen. Und wenn du sagst, oh ja, das bin ich, der Herr hat mich wirksam berufen. Er hat mich aus so vielen Sünden herausgerissen und ich weiß, ich gehöre zu ihm. Ich bin nicht mehr derselbe, der ich einmal war. Ich habe eine, ein völlig neues Weltbild. Ich sehe die Dinge ganz anders als zuvor. Und ich habe einen ganz neuen Willen zum Guten, zum Dienst für den Herrn. Dann wachse in der Erkenntnis. Und wachse in dieser Entschlossenheit, dem Herrn zu dienen. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus vom Herrn wirksam berufen wurde, obwohl er vorher die Gemeinde verfolgte, da sagt er: Was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun? Wenn der Herr dich wirksam berufen hat, dann frag auch: Was soll ich tun, Herr? Wie kann ich dir dienen? Du hast mich befreit. Du hast mich fähig gemacht, zu dir zu kommen. Gebrauche mich, Herr. Berufe mich auch zum Dienst. Paulus war bereit und willig, dem Herrn zu dienen, den er bis dahin verfolgt hat. Im Psalm 110, Vers 3 heißt es: Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Nun sind wir, die wir berufen sind, zur Gemeinschaft mit Christus, zur Einheit mit Christus, sind wir willig, ihm zu dienen. Lasst uns dem Herrn willig dienen und wachsen in der geistlichen Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Amen.